Ja, wir starten den zweiten Tag, der mit den Morgenübungen schon, denke ich, gut begonnen hat und einem guten Frühstück. Und hoffe, dass ihr gut da seid nach den Erfahrungen von gestern. Ich würde heute früh gern ein paar Dinge sagen zum Einstimmen. Das erste, ein paar Sätze, nicht zu viel zu unserer Linie. Manchmal werde ich gefragt, ist es eine eigene Linie oder habt ihr eine Linie oder mit was seid ihr verbunden? Linie heißt Tradition. Und ich nenne es gern die große Linie. Die große Linie. Gibt es auch einen Aufsatz von mir drüber oder ein Kapitel in dem ersten, im blauen Buch, in Bilds kommenden. Und die große Linie ist keine Erfindung von mir, sondern ist etwas, was es eigentlich immer schon gab, aber eher so verborgen. Und in jüngster Zeit deutlich mehr ans Tageslicht rückt. Und das sind, ich weiß mal, in Schulen oder Gemeinschaften oder Lehrerinnen, Lehrer, die offen sind für den gesamten Weisheitsstrom der Menschheitsgeschichte. Und aus diesen verschiedenen Traditionen schöpfen, das filtern, wie es zusammenpasst. Es ist natürlich mit Erfahrung, durch Erfahren, sonst ist es irgendwie nur eine Zusammenschau. Und dann auch daraus entsteht was Eigenes. Das ist nie eine Summe. Das ist immer was Neues. Und wir haben auch eine eigene Farbe. Indigo. Oder was auch immer. Also wir haben eine eigene Farbe. Und das Schöpfen hier ist stark aus diesen auch klassischen großen Traditionen, aus der buddhistischen Tradition, besonders tibetischen Buddhismus, aber manches auch aus dem Theravada, manches aus dem Zen. Ich habe ja selbst lange Zen praktiziert. Und dann ist vieles auch aus der christlichen Tradition, habe ich ja viel studiert und auch drin gelehrt. Und dann ist vieles auch aus der tantrisch körperorientierten Verbindung zu Osho gibt es so diese ganzheitliche, ein bisschen wilde, abgefahrene Seite, aber die manchmal auch hilfreich ist. Und eine wichtige Tradition finde ich auch das Schamanische, also diese alten Traditionen, die wir so oft unter den Teppich fegen. Bevor wir hochreligiös waren, waren wir über tausende von Jahren schamanisch nativ und indigen. Also wir und unsere Ahnen und Ahnen. Und das ist wichtig zu sehen, Verbindung mit der Erde. Und dann auch das Moderne. Ich finde die psychologische und psychotherapeutische Linie als eine Linie, als eine Tradition, die uns unterstützt in unserer Menschwerdung. Und darum geht es letztlich. Und unserer Ganzwerdung. Manche tun das vielleicht ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Mein Schwerpunkt in der Ausbildung liegt in der humanistischen transpersonalen Psychologie und den entsprechenden Methoden. Aber das andere interessiert mich auch. Freud ist auch gut zeitweise. Und natürlich die Philosophie, die mag ich sehr. Die schaut zusammen und ich habe in Würzburg studiert bei einem großen phänomenologischen Lehrer, Heinrich Rombach. Und die Phänomenologie ist dem Inquiry sehr nahe. Die schaut, denk nicht, schau hin, heißt die Ausrichtung. Denk nicht, schau, was siehst du? Reine Wahrnehmung. Sehr meditativ so gesehen, sehr kontemplativ. Das ist so. Und das sind so die Quellen, die Traditionen, aus denen ich schöpfe. Ich würde es als transreligiös oder integral im Sinn von Ken Wilber, der für mich auch eine starke Inspiration ist. Und auch der große indische Meister Sri Aurobindo, der das Integrale bringt, integrales Yoga und Menschwerdung des Menschen. Und die Schule von Almas auch inspirierend da ist. Die haben auch sowas. Große Linie. Okay, das einfach so zu dem. Und die Verbindung zur Linie mache ich immer am Anfang von unseren Einheiten mit dem Rauch. Mit dem Weihrauch. So die Verbindung. Dass da was Größeres durch uns alle hindurch geht und nicht wir nur hier miteinander wursteln und köcheln. Soweit dazu. Wenn ihr Fragen habt, fragt es. Wäre aus meiner Sicht erstmal ausreichend. Dann möchte ich ein zweites Thema nehmen, das habt ihr mir zugerollt, aber es ist natürlich Thema von uns allen, bevor ich zu den Inhalten komme. Ich möchte gern was sagen zum Umgang mit Gedanken in der Meditation, weil die einen malträtieren können. Und meine Idee ist, dass wir morgen Vormittag an der Stelle des Inquiry einen Prozess machen zu Gedanken. Also so ein bisschen eine Art Schattenarbeit. Was machen die, was treiben die, was wollen die? Und damit komme ich schon ins Thema rein, die Frage des großen indischen Meisters Ramana Maharshi, der in Südindien gelebt und gelehrt hat, der hatte zwei große Fragen an die Menschen. Der hat mit viel Stille gelehrt. Die erste Frage war, Menschen haben erzählt, was ihre Probleme sind. Dann hat er gesagt, okay, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Was ist das Verhältnis, was ist dein Verhältnis zu deinen Gedanken? Also er hat sich nicht interessiert für die Gedankeninhalte, sondern welches Verhältnis wir zu den Gedanken haben. Ob wir ihnen einen Wert geben oder eine Bedeutung oder ob wir uns verwickeln lassen. Manchmal haben sie ja wirklich eine Bedeutung. Es ist ja nicht so, dass das nichts ist. Aber so dieses Verhältnis zu klären, was ist diese Beziehung zu den Gedanken, was wollen sie mir vielleicht sagen, was ist vielleicht wirklich wichtig und was muss ich rausstreichen, wo ist völlig absurd und nervt nur und verhindert mich zum Beispiel auch, wie ihr es zum Teil auch erlebt habt, ins Herz zu kommen, ins Fühlen oder stört die selige Ruhe im Körper zu wohnen. Kennen wir alle. Und das halt natürlich in einer Kultur, in der das linkshemisphärische Denken, neurologisch gesprochen, also von Gehirnhemisphäre, das linkshemisphärische diskursive Denken hoch im Kurs steht. Die ganze sogenannte digitale Welt, also die digitale Welt ist ein Teil von uns, ist ja auch klasse, vieles, aber das ist ja natürlich alles diskursiv. Das ist Denken, 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 Denken. Und so im Hintergrund denken, dass du nicht mehr mitkriegst, dass es Denken ist. Aber es ist immer noch Denken. Ja, sogenannte künstliche Intelligenz ist nichts als Denken. Das ist so komplex gedacht, dass es so aussieht wie. Es ist eine hochkomplexe Maschine, die funktioniert. Das ist klasse. Aber es ist weder eine Intelligenz, noch eine Person, noch hat sie Herz. Also das nur so als Kommentar dazu. Ja, das heißt, das Denken ist ein tolles Werkzeug, aber es kann uns kirre machen. In einer Gesellschaft, in der das Denken so overloaded ist und bezahlt wird, dass du schnell denken kannst. Wie gesagt, gut, nur wichtig, dass du die Chefin im Hause bleibst und der Chef. Und also das so ein bisschen zum... bin schon am Thema Umgang mit Gedanken. Das bedeutet, gehen wir mal ein paar Schritte durch methodisch von der Meditation. Das erste ist, du sitzt da in deiner Meditation und es ist alles gut und plötzlich merkst du, oh, da sind lauter Gedanken. Die sollten aber nicht sein. Und die erste große Hilfe ist, dass du, das ist ein Anspruch von dem spirituellen Über-Ich, die Gedanken sollten nicht sein. Gibst den Raum. Und ich habe früher oft dieses Bild genutzt, das ist so der Speicher, der Dachboden. Ja? Und da denkt's. Und du musst dich da nicht aufhalten. Du lässt einfach auf dem Dachboden, da hören irgendwelche Leute, die da was zu reparieren haben, Radio. Aber du musst diesem Radio nicht zuhören. Und die hören auch gleichzeitig mehrere Programme. Vielleicht kennt ihr das nicht. Ja, und du gehst einfach runter in das wunderbare Erdgeschoss, Wohnraum, Terrasse, Küche, öffnest die Flügeltüren in den Garten deiner somatischen Erfahrung und da bleibst du. Und oh, das hörst du immer noch, aber das ist nicht mehr das Thema. Das ist eine Art, wie wir, ein erster Zugang, wie wir unser Verhältnis zu unseren Gedanken neu justieren können, indem wir es einfach geschehen lassen. Weil die Sache ist, wenn wir gegen sie kämpfen, sie verändern wollen oder an ihnen festhalten, ich sage gleich noch was dazu, das kann es in bestimmter Art brauchen, aber in dem ersten Schritt, wenn wir das tun, geben wir der Energie rein, dann werden die immer größer und mehr. Es ist wie wenn ihr gegen jemanden, wenn ihr hochgeht zu den Arbeitern zum Beispiel, ich bleibe in dem Bild und denen verbietet Radio zu spielen. Im besten Fall kooperieren sie, im schlimmsten Fall machen sie es lauter. Und die Gedanken haben so ein bisschen diese motzige Tendenz. Wenn du mich nicht haben willst, dann mache ich noch mehr Krach. Und präzise geschaut, die Idee, die Gedanken stören mich, ist auch ein Gedanke. Das heißt, wir vertreiben ein bisschen, wie das biblische Wort, den Beelzebul mit dem Oberdämon. Also wir vertreiben die Gedanken mit den Gedanken und das funktioniert nicht. Sich entspannen in das somatische Erdgeschoss deiner Ganzheit und die Gedanken machen lassen. Eine zweite Technik ist, klassisch auch aus der Meditation, Gedanke zieht dich von was weg. Du bist zum Beispiel wunderbar bei deinem Beckenraum atmen und spürst dich da. Kommt immer wieder ein Gedanke, ach, ich muss heute Nachmittag Tomaten kaufen. Und wie viel brauche ich da? Und morgen kommen 6 Gäste und die essen so gerne Tomatensalat. Und welche Art von Mozzarella? Stopp. Zurück. Ja? Und du kommst einfach zurück. Und die Stärke der somatisch verwurzelten Meditation ist, dass du nicht zurückkommst zu einem anderen Gedanken. Ein Gedanke ist, ich beobachte meinen Atem. Den Atem beobachten ist ein Gedanke, ist ein mentaler Prozess. Den Atem spüren in deinem Körper, das ist eine somatische Erfahrung. Das heißt, du wechselst die Ebene. Und jeder Gedanke führt, der uns abzieht, wie Tomaten kaufen, der zieht uns ins Detail. Und du lässt dich zurückfallen in deine Ganzheit. Das ist eigentlich viel mächtiger. Ja, das ist wie wenn du den Tomatengedanken und deine Ganzheit auf die Waage legst. Du hast eigentlich immer gewonnen. Du musst es nur nutzen. Also vom Gedanken, der uns wegzieht, kommen wir zurück zur Ganzheit. Du lässt dich zurückfallen in deine somatische Ganzheitserfahrung. Auch wenn der Gedanke vielleicht noch weiter plappert. Aber du gibst ihm nicht mehr die Aufmerksamkeit. Das ist die zweite Möglichkeit, zweite Technik. Die dritte Möglichkeit ist, dass du, haben wir gestern in der Austauschrunde ein bisschen auch gehabt, dass du mal, wenn Gedanken, die sind ja jetzt nicht alle Inhalte sind unbrauchbar. Wir denken ja konstruktive Sachen. Ohne Gedanken und gutes Denken wären wir nicht hier, hätten wir die Technik nicht, könnten wir nicht schreiben und lesen, sprechen, zuhören. Ja, also das ist ja was Kostbares auch von uns, nur treibt es halt manchmal Unfug. Und die dritte Möglichkeit ist, vor allen Dingen, wenn das stark emotional aufgeladene Gedanken sind, da mal einen Moment hinzuspüren, nicht in die Szenen reinzugehen, aber hinzuspüren, was ist deren Botschaft, was ist die Grundemotion da drin. Und diese Emotion zu fühlen in deinem Herzen oder in deinem Körper, und damit bist du im Körper. Die erzählt mir als Beispiel, zum Beispiel erzählen mir meine Gedanken der Meditation, konstruiertes Beispiel, etwas von dem schwierigen Abschied von einem Freund vor 3 Wochen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder kommt die Szene. So, mache ich Stopp und ich fühle das einfach, ja. Was ist in diesem ganzen Gedankenchaos, was ist die Grundstimmung? Das ist eine Grundstimmung von, Beispiel jetzt, nicht gesehen worden sein, Trauer hätte mehr sein können, die Freundschaft ist zu Ende, Verlust, Stück allein, was auch immer. Und ich fühle diese Gefühle und gebe denen Raum. Dann fühlen die Gedanken sich gesehen und geben in der Regel Frieden oder entspannen sehr. Und du kannst einfach mit diesem Gefühl sein und das kann sich in dir transformieren. Damit bist du im Körper, im Herzen, in der Ganzheit. Das ist eine Art der Arbeit mit Gedanken, eine tiefergehende. Das können wir auch mal ausweiten. Dahingehend würde ich die Praxis morgen machen mit euch. Auf den Gesamtprozess unseres Denkens. Also was bekommen wir davon? Was ist unser Vorteil? Dass wir den Gedanken Macht geben. Und zwar, bitte hört es nicht als Kritik, weil dann verdreht sich. Die Selbstkritik ist auch wieder ein mentaler Prozess. Also ein Erforschen. Ja, du bist völlig okay, wenn du deinen Gedanken Macht gibst. Aber wichtig ist, das rauszukriegen, was das ist. Also, Bild dafür. Die Gedanken sind ein mächtiger König in deinem Kopf oder Königin. Und die Macht dieses Königs speist sich daher, dass er nachts aus einem goldenen Becher trinkt. Wenn du ihm den goldenen Becher klaust, verliert er seine Macht. Und es geht darum, den Gedanken, den goldenen Becher zu klauen. Also den Stecker rauszuziehen. Und dieser Stecker ist nicht mental. Der Stecker ist kein Gedanke, sondern der Stecker ist eine Erkenntnis über dich selbst. Was uns verbindet mit dem mentalen Prozess, wovon uns das schützt. Es hat häufig mit Kontrolle, was nicht fühlen wollen, nicht meinen fühlen zu können, etc. und loslassen und uns vertrauen, mit, auf der Themenspur ist es ja, zu tun. Also mit tiefen Haltungen zu uns selbst und dem Leben. Und dann gehen wir lieber in die Gedanken. Es fühlt sich kontrollierbar an. Und irgendwann macht es uns nasch. Ja, also das mal zu erforschen. Was wollen die Gedanken eigentlich? Die gute Botschaft, und die ein Lehrer mal gesagt hat, der viel mit Gedanken, mit ungewöhnlichen Methoden geforscht hat. Und das finde ich sehr, sehr gut. Die Gedanken, das Denken will, das will nichts Schlechtes. Das Gedanken wollen eigentlich, oder das Denken will als Ganzes, will eigentlich Ganzheit herstellen. Der Denkprozess hat die Tendenz, die tiefen Tendenz, über Mentales Ganzheit herzustellen. Das heißt letztlich, das Gesamte zu verstehen, zu erkennen. Das ist ja was Wunderbares. Nur häufig tritt es so auf oder wir gehen so damit um, dass genau das nicht geschehen kann. Es braucht für diesen Weg zur Ganzheit mehr als nur den Denkprozess. Es braucht was anderes. Aber die Option der Gedanken, die können wir würdigen. Und das bedeutet dann, vielleicht eine letzte Methode für jetzt, das ist eine fortgeschrittene Praxis aus dem tibetischen Buddhismus. Wir können ein bisschen mit Gedankenumgang geübt haben. Ich versuche es mal anzunähern über eine Vorstellung. Lass doch das Bild wieder los, wenn es nicht mehr braucht. Aber manchmal ist das Bild erst hilfreich. Stell dir vor, also die meisten Menschen erleben Gedanken im Kopf. Stell dir vor, dein Kopf ist ein riesiger Raum oder dein Geist, vielleicht ein bisschen professioneller formuliert. Dein Geist ist ein riesiger Raum. Und du lässt diesen Raum deines Geistes so groß werden, dass die Gedanken darin frei fliegen können, nicht an die Wand stoßen. Ganz riesig werden in der Vorstellung. Immer größer, immer größer. So. Und du bist es, du verschwindest da drin nicht. Ja? Du bist es, die das tut. Und dann nimmst du die Gedanken wahr als dieses raumgebende Gewahrsein? Gibst du allen Gedanken Raum, ohne dich zu verwickeln? Und beobachtest dir einfach, was die da drin treiben. Wie wenn du von einem Aussichtsturm aus den ganzen zoologischen Garten beobachtest. Und du bist aber gleichzeitig der Garten, nicht nur die Beobachterin. Also du gibst dem Raum und lässt die Gedanken in dir geschehen. Und dadurch wendest du dich, was dadurch passiert ist, du wendest dich aktiv mit Bewusstsein deinen Gedanken zu, ohne dich in die Details zu verwickeln, ohne auf irgendeinen Gedanken einzugehen und bezeugst den Gedanken, dass du das Größere bist, dass du die Chefin der Chef bist. Du bist das Gewahrsein und die Gedanken turnen da drin. Und die zeigen sich dann als Lichtbögen oder als tauchen auf und verschwinden. Die sind äußerst instabil. Deshalb versuchen uns dauernd Sachen zu merken, oder schreiben sie auf oder schneiden sie mit oder irgendwas. Die sind instabil. Das ist in diesem Fall die gute Botschaft. Ja, wenn du die beobachtest, dann tauchen die auf und verschwinden wieder. Und irgendwann wird das ganze Feld ruhiger. Es ist einfach nur ein Phänomen von Glitzern und Prickeln und und das. Und da ruft wieder was. Interessant. Und dann wird es in der Regel stiller und stiller. Jedenfalls kommen wir damit gut in den Körper und können das geschehen lassen. Das wäre eine fortgeschrittene Methode aus dem Mahamudra. Ein bisschen in einer modernen Form von mir jetzt präsentiert. Das wären ein paar Register, die ihr nutzen könnt. Das andere ist natürlich, jetzt komme ich mehr zu unserem Thema inhaltlichen Thema für heute in unserer weiteren Spur Herzretreat. Das andere ist natürlich manchmal, sagen mir Gedanken oder sprechen von einem Thema, das wirklich bearbeitet werden möchte. Also etwas in mir sagt, durchaus in Sprache oder Gedankenform, du musst was für dich tun. Da ist eine alte Wunde, die ist noch nicht rund. Und das kann ich ja nicht einfach nur wegschicken, sondern das stimmt ja unter Umständen. Ja? Aber das nicht ständig als Gedanke zu zirkulieren, sondern zu sagen, okay, ich tue das jetzt. Ich gehe jetzt dran. Und das führt uns zu dem Thema von heute. Ihr erinnert euch, wir hatten die Tage am ersten Abend diese Mut, sich hinzuwenden nach innen, Retreat und Herz. Wir hatten gestern diese Spur, uns von der Weisheit unseres Herzens in Ordnung bringen zu lassen, mit Heilung und Erwachen. Und heute habe ich so drüber geschrieben, skizziert, in unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel. Und es sind auch wieder zwei Gesten. Das eine ist die Verwandlung, das andere ist die Ganzheit im Grunde. Bevor Himmel und Erde sich in unseren Zellen wandeln, müssen sich unsere Zellen wirklich wandeln. Also wenn ich an mir nichts tue, wenn ich nicht mit mir arbeite, sondern nur die Welt verändern will, brenne ich aus, selbst wenn ich Gutes tue. Irgendwann kann ich nicht mehr. Und deshalb geht Wandlung in die Welt eigentlich nur, wenn wir zuvor oder parallel immer uns selber wandeln. Was heißt aber Wandlung? Was heißt verwandeln? Verwandeln ist sicher nicht, ich entdecke eine Wut in mir und, ich sage es mal etwas überzogen, hole meinen psychologischen Zauberstab heraus und wünsche mir, dass die Wut was anderes ist, im Stil von positiv denken, und plötzlich ist die Wut Liebe. Und das ist nicht Verwandlung, das ist Humbug. Verwandlung fordert von uns, dass wir das, was wir verwandeln wollen, nicht wegschicken, sondern uns tief einlassen, tiefer und radikaler, als wir jemals gedacht haben. Und das ist die Herausforderung von Wandlung, das ist der Preis, den wir zu zahlen haben quasi. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein häufiges Thema, das wir Menschen haben in unserer modernen Gesellschaft, das ich auch in der Einzeltherapie häufig kenne, aber auch in Kursen natürlich auch selber, ist das tiefe Gefühl von Einsamkeit. Wir können nicht sagen, das ist nur eine Emotion, das ist ein sehr komplexer Zustand. Wenn wir die Einsamkeit wegschicken, wenn die Einsamkeit in uns spürt, dass sie nicht sein darf, verstärken wir genau dies. Wir lassen die Einsamkeit in uns nochmal einsam werden, weil wir sie nicht wollen. Das heißt, wir stoßen eigentlich den einsamen, beziehungshungrigen Seelenanteil in uns nochmal weg. Man könnte das Retraumatisierung nennen. Die Zuwendung dahin bringt das Morgenrot der Verwandlung. Ich wende mich meiner Einsamkeit zu und spüre, wo ist die im Körper, wie fühlt sich das an. Und dann spüre ich den Schmerz da drin und das Alleinsein und vielleicht auch diese Art von Leere, also mit Doppel-E, von da ist nichts, so fühlt sich das oft erst an. Und lass mich davon nicht irritieren, sondern die gute Botschaft ist, wo wir in uns Leere empfinden, ist das Tor zu einer neuen Fülle. Weil, wenn ihr euch erinnert an das Teaching von gestern, unsere konditionierte Ich-Persönlichkeit, habe ich dargestellt, ist ein Faksimile, ist eine Nachahmung, eine Imitation unserer wahren, authentischen Persönlichkeit. Das heißt, unsere konditionierte Ich-Person imitiert die verschiedensten Eigenschaften unserer essentiellen Persönlichkeit. Bedeutet, das, was vorher unsere Einsamkeit uns nicht hat spüren lassen, nämlich die Abhängigkeit von anderen und von anderen geliebt zu werden, als Beispiel, Ja, ist eine Imitation von etwas viel Tieferem aus der Wesenspersönlichkeit. Bedeutet, der Schmerz der Einsamkeit, also wenn dieses Netz von ich werde nicht mehr geliebt, keiner mag mich und überhaupt so, ja, oder ich fühle mich nicht verbunden, wenn dieses Netz zusammenbricht, auf der einen Seite ist es eine schlechte Botschaft, weil es weh tut. Auf der anderen Seite ist es eine gute, weil etwas Konditioniertes sich in seiner Begrenzung erweist, zeigt, aufhört, stirbt. So dass ich zurückfalle in den dahinterliegenden Schmerz, Offenheit, erstmal Schmerz, Einsamkeit, und dann in die Offenheit, wenn ich das zulasse, in die Offenheit, die Leere ist nicht das Nichts, sondern ist der Raum, wo das alte Konditionierte nicht mehr funktioniert, Gott sei Dank, könnte man sagen, und wo das Neue hinein auftauchen kann. Die erfahrene Leere in uns ist der Raum, in dem die Wesensqualität aus der Tiefe auftaucht und geboren wird. Oder sich in ihrem Geborensein zeigt. Das ist ein initiatischer Prozess. Wenn ihr guckt in die jahrtausendealten Traditionen von Initiation, ist genau das Gleiche. Ja, die Jungen oder Älteren, gibt auch für alte Menschen Initiationen, Hochstehende. So, das ist ein Loslassen des Alten, das ist ein Eintauchen ins Nichtwissen, auch wieder ins heilige Nichtwissen, Leerheit, das ist ein Sterbeprozess. Und dann kommt was Neues. Im Grunde tun wir das in jedem Atemzug, habt ihr ja schon gemerkt. Und da tun wir es sehr entspannt. Und das ist der Tiefen, der Existenzatem der Seele, so könnte man das nennen, diese Bewegung. Ja. Und da bricht etwas zusammen, das alte Gerüst, das uns zeitweise geholfen hat. Es ist ja nicht falsch. Denkt an die Kuchenform, und manchmal nehme ich das Bild, einen Apfelkuchen und die Springform. Und wenn der Teig flüssig ist, brauchst du die Springform, damit es hält. Kannst du es nicht einfach in den Backofen klatschen. Ja, so. Und dann irgendwann ist die Form überflüssig, der Kuchen ist fertig und dann kaust du nicht den Rest des Lebens auf der Springform herum, sondern genießt den Apfelkuchen. Das ist Hinkehr zum Wesen. Also die Form, die Äußere, die Maske, das Faksimile langsam loslassen, weil dann unser Menschsein reif geworden ist, aus der authentischen Tiefe zu leben. Das können wir aber noch nicht als ganz kleine Kinder. Nicht in der Welt. Wir haben den Kontakt, aber wir können das nicht so. Ja, deshalb braucht es diese, offensichtlich braucht es diese Anpassung an unser in der Welt sein, mit einem Schutzform, mit einer Schutzform, und dann gehen wir dahin. Gut. Also, gehen wir nochmal die Spur Einsamkeit weiter. Was da drin ist, vielleicht ahnt ihr es, ist wirklich ein Wunder, was wir dann entdecken können. Das gilt für all diese Spuren in die Wesenstiefe. In die Leere, also Leerheit, in das Vakuum, wenn ihr so wollt, hinter der Einsamkeit taucht auf plötzlich, dass ich fühle, diese Leere ist wie erfüllt, wie ein Duft, der einen Raum erfüllt, ganz fein kommt es rein, wie ein Duft, der auftaucht, ich bin ja einzigartig. Einsamkeit stimmt, aber nicht als Schmerz, sondern als Wunder. Ich bin einsam in dem Sinne, dass niemand so sehr ich selbst ist wie ich. Aber nicht einsam im Sinne von unverbunden oder wertlos oder furchtbar, sondern ich bin einzigartig. Hinter der Einsamkeit, Leere, taucht das Tiefenpotenzial aus unserer Wesenspersönlichkeit von Einzigartigkeit auf, was wir zutiefst sind. Wenn wir das berühren, erfahren und integrieren, hat die Einsamkeit keine Macht mehr über uns. Dann fühlen wir uns, selbst wenn wir völlig allein sind, einzigartig in diesem Universum. Und von da aus ist auch, ob andere uns lieben oder nicht, nicht mehr der Nachweis unserer Kostbarkeit, sondern ist eine Zugabe. Wir fühlen, dass wir kostbar sind. Egal, was die anderen daraus machen. Und dadurch werden unsere Beziehungen zu anderen Menschen frei von dem Wunsch, du musst mich lieben und sehen. Auch wenn das zeitweise hilfreich sein kann auf dem Weg. Wir brauchen ein paar Menschen, die es tun, aber aus der Abhängigkeit rauszukommen. Das ist der Shift in die Wesensebene. Und deshalb hat diese Wesensebene, das deshalb binde ich das so zusammen, so viel therapeutische, psychische Heilkraft, weil es uns aus der anderen Dimension, die wir auch sind, Heilung zukommen lässt. An der wir rein psychisch, rein innerweltlich, rein in der konditionierten Ich-Persönlichkeit uns echt abarbeiten können. Und am Ende ersetzen wir ein Konzept, ein schlechteres Konzept, durch ein besseres Konzept. Aber Konzept ist Konzept. Irgendwann kracht die Kiste zusammen. Oder wir fühlen, irgendwas fehlt. Das ist Wandlung. Wir tauchen so ein, erforschen das, was auftaucht, das, was gerade heftig ist. Oder unseren Widerstand. Wenn der Widerstand kommt, ah, ich will mich nicht einsam fühlen, dann erforschst du den Widerstand. Wie fühlt sich der an? Wo kämpft der für? Und dann irgendwann lässt es immer mehr los. Und die Lehre, die innere Lehre ist gute Botschaft. Wie in der Meditation, wenn es endlich still wird. Die Lehre ist der Geburtsraum der Fülle. Und dann können wir spüren, ah, es taucht was Neues auf. Plötzlich ist Freiheit und Weite, und Tiefe. Und das ist nicht mit einem Mal getan. Manchmal brauchen wir 100 Mal, das durchzugehen und zu spüren. Aber es ist immer leichter. Das erste Mal geht die Tür auf. Für manche Menschen reicht ein Prozess. Und es will sich integrieren, so dass wir es fühlen, dass wir, dass dich nachts um 1 Uhr jemand wecken kann, du springst auf und sagst, ja, ich bin einzigartig. Das ist Integration oder Realisation, wie das heißt, in der spirituellen Tradition. Ja, es verwirklicht in dir. Das ist du. Und das ist der Aspekt Wandlung. Wenn wir solche Wege durchgehen in uns, die, wie Reginald Rey schön sagt, die in unseren Zellen eingeschriebene Initiation. Wenn wir solche Wege durchgehen, dann geschieht was für nicht nur dich, sondern geschieht was in deine Arbeit hinein, in deine Beziehungen, in dein Umfeld, in dein Leben und in diese Welt. Und zwar auf der Ebene, wie wir konkret Kontakt mit Menschen haben, klar. Dazu morgen noch ein bisschen, was will ich in die Welt bringen. Aber auch auf dieser unsichtbaren Ebene, wir sind Teil der Menschheit, weil je mehr wir in unser wahres Wesen erwachen, unsere Wesenspersönlichkeit realisieren, also der Logik des Herzens folgen, das schaut, wie Wandlung geschieht und wer wir eigentlich sind, erkennen wir auch, dass wir nicht getrennt sind von allen anderen. Das ist nicht dieses Vermischen, das wir manchmal haben von, na, ich habe was übernommen von meiner Mutter und trage jetzt ihre Trauer immer. Das ist die Vermischung auf der konditionierten Ebene, die ist nicht hilfreich. Ja, aber auf dieser transpersonalen, tiefen Ebene, spirituellen Ebene, sind wir nicht getrennt. Wir sind zwar einzigartig, individuell, aber wir sind dadurch nicht getrennt, das ist der Clou. Wir sind ineinander und füreinander angehörig und präsent. Das bedeutet, wenn dich das Leiden der Menschen in der Welt anrührt, zutiefst berührt, warum nicht umgekehrt? Wenn du in dir zutiefst etwas wandelst, könnte es doch auch all den anderen Leidenden zugutekommen. Warum lesen wir das immer nur einseitig? Die alten religiösen Traditionen bis hin zum ganz einfachen Fürbittgebet in vielen westlichen Traditionen hat diese Sichtweise. Da steht ein Trupp Leute und bittet an das große Ganze, wie auch immer. Und glauben daran, dass es Wirkung hat. Über Jahrhunderte, das kann nicht einfach doof sein. Und wir wissen heute, die Tage noch ein Mail bekommen von einem Quantenphysiker über seine VHS-Kurse und Spiritualität und Quantenphysik, die Verschränkung, wie das da heißt, im non-lokalen Raum, wie Teilchen, die Millionen von Lichtjahren entfernt sind, instantan miteinander kommunizieren, ohne Raumüberbrückung und ohne Zeitdifferenz. Das heißt, in der Tiefe unseres Wesens ist eine Annäherung, ist nicht das selber, ist eine Annäherung an den tiefen Raum, den ihr gestern vielleicht gespürt habt, im Herzen oder Becken oder Zentralraum, ist, dass wir in der Tiefe nicht nur über die Entfernungen hin und Geschichte miteinander verbunden sind als Menschen und Welt, sondern dass wir in der Tiefe in einem non-lokalen, zeitfreien Seinsraum existieren, in dem wir immer schon alles berühren. Das heißt, wenn du an dir arbeitest, wenn in dir etwas klarer wird, wenn sich in dir etwas wandelt, kannst kaum etwas Besseres tun für die Menschen, für diese Welt. bin überzeugt, dass die Menschen, die sich zurückziehen, also die es authentisch tun, in Meditationsretreats oder lange oder Höhlen oder über 10 Jahre meditieren, dass die unglaublich viel für alle fühlenden Wesen tun. Manchmal mehr als Manager, die rund um die Welt fliegen. Also, dem zu vertrauen, dass in deinen Zellen sich Erde und Himmel wandeln können. Und daraus können wir natürlich, wir bleiben dabei nicht, es muss eine spezielle Berufung sein, dass jemand sagt, okay, das ist es, ich gehe in die Höhle und die nächsten 40 Jahre bin ich da und dann treffen wir uns vielleicht wieder. Sondern das ist eine spezielle Berufung, die ist super, aber vermutlich nicht von uns hier. Dass wir auch schauen, okay, das ist das eine und es nimmt den Druck raus, aus dem, was ich morgen ein Stückchen tun will mit euch, dieses, wie bringe ich die Qualität des Herzens in die Welt und wie wirkt es in Beziehungen und in mein Tun und was will ich, was liebe ich eigentlich, was will ich eigentlich tun, was bringe ich dahin? Also es nimmt den Druck raus, oh, ich muss alles verändern und so. Nee, du bist ja schon dabei. Du unterstützt schon alle füllenden Wesen und diese Welt, dass es freier und leichter und reifer wird. Nicht, weil es schlecht ist, muss es gut werden. Die Welt ist nicht schlecht. Die Welt ist in einem schwierigen Reifungsprozess gerade und wir folgen diesem Gesetz der Reifung. Das ist aus der Wahrheit des Herzens schauen auf die Welt. Nicht in diesem Schwarz-Weiß, ah, die Bösen, die müssen wir weg und da sind die Wahren. Das ist nicht die Sichtweise des Herzens. Man sieht das Falsche, das Krasse, das Mörderische sogar, Kriegsführende ist eine etwas verzögerte Entwicklung. Ist noch nicht ganz durchgereift, aber es ist deren Reise. So wie wir auch manchmal krasse Sachen machen. Das ist die Sicht des Herzens. Also, das Herz führt uns, um es nochmal zusammenzufassen, kommen langsam zum Ende, das Herz führt uns einen tiefen Weg der Transformation, der Wandlung, interessanterweise genau vertikal, also in die Tiefe, und nicht horizontal, ja, ich will aus dem das machen, da will ich hin und so. Das ist okay, aber nicht unbedingt hilfreich. Also, sondern dieses Loslassen in das Phänomen, am Beispiel Einsamkeit, Leere, und dann ist die Wesensqualität taucht auf. Wandlung. Und das zweite ist, aus der Sicht des Herzens, wir sind nicht getrennt. Und dadurch können sich in unseren Zellen Erde und Himmel wandeln und dadurch haben wir auch eine Verantwortung füreinander. Wir haben eine Verantwortung füreinander, nur ein bisschen eine andere, als wir oft meinen. Der afrikanische Lehrer, ich gestern schon genannt habe, Malidoma, hat immer wieder gesagt, wir Menschen müssen lernen, wieder einander anzugehören, weltweit. Ganz schöner, einfacher Satz, finde ich. Lernen, dass wir einander angehören. Nicht Volk und Volk und die Stamm und die Religion und die und was sagen die. Und ja, das wäre so der Schritt für heute und dann gibt es hier mal enden und wir können uns wieder ein bisschen Zeit lassen zum Nachlauschen und dann vielleicht Fragen oder Ergänzungen von euch.